Liebe Freunde, ich freue mich, dass wieder einige Freunde dazugestoßen sind heute Abend und dass wir zur großen Runde uns zusammen dürfen. Bei diesem Thema, die zwei Zeugen, war das auch schon fast zu erwarten, da diese Frage, wer sind die zwei Zeugen, schon seit vielen Jahren viele Christen bewegt. Ich persönlich kenne auch mindestens ein Dutzend Personen, die sich für die zwei Zeugen halten. Ja, ich sag mal, der Hochmut ist auch ein Zeichen der Endzeit. Und insofern sehen wir, dass diese Frage sehr aktuell ist. Und wir wollen das ganz sachlich und nüchtern von der Bibel her betrachten. Wir haben ja angefangen diese Woche mit Offenbarung 6, mit den Siegelgerichten. Dann haben wir die ersten 6 Posaunengerichte betrachtet. Dann die Vollendung des Geheimnisses Gottes heute Morgen, die Entrückung. Und auch jetzt die zwei Zeugen. Und dann, so der Herr willen, wir leben morgen früh die 7. Posaune, die Entrückungsposaune. Heute aber nun Kapitel 11, Abvers 1. Und mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einem Stab. Und der Engel stand da und sagte, mache dich auf und miss den Tempel Gottes samt dem Altar und die, welche darin anbeten. Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden, und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate lang. Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden 1260 Tage lang, bekleidet mit Sacktuch. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, muss er so getötet werden. Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Und sie haben Vollmacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen, 3,5 Tage lang, und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Und die auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen. Und nach den 3,5 Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und sie stellten sich auf ihre Füße, und eine große Furcht überfiel die, welche sie sahen. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel, die zu ihnen sprach, steigt hier herauf. Da stiegen sie in der Wolke in den Himmel hinauf, und ihre Feinde sahen sie. Und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben, und der 10. Teil der Stadt fiel. Und es wurden in dem Erdbeben 7000 Menschen getötet. Und die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Das zweite Wehe ist vorüber. Siehe, das dritte Wehe kommt schnell. Soweit das Wort Gottes. Ich habe heute ein bisschen um mehr Zeit gebeten, da wir das nicht in einer Stunde auslegen können. Bitte darum Verständnis. Ja, wir erleben hier nun eine weitere Zuspitzung des Konfliktes. Hier bereits des Antichristen und seines falschen Propheten mit den zwei Zeugen. Der Antichrist und sein falscher Prophet, also das Tier aus dem Meer und das Tier aus dem Abgrund, treten zwar themenmäßig erst in Offenbarung 13 auf, aber wir sehen, und haben es gehört, dass bereits in Kapitel 11 ein Krieg stattfindet, des Tieres aus dem Abgrund gegen diese zwei Zeugen. Wobei ja beide Tiere letztendlich aus dem dämonischen Abgrund kommen. Das eine eben aus dem Meer, dem Völkermeer, und das andere von der Erde. Jedenfalls diese antichristlichen Mächte bekämpfen die zwei Zeugen, die Gott meines Erachtens in der ersten Hälfte der sieben letzten Jahrwoche, also der letzten sieben Jahre, schickt und die dann in der Mitte dieser sieben Jahrwoche entrückt werden, zum Himmel fahren. Wir wollen aber beginnen nun mit Vers 1. Mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einem Stab. Und der Engel stand da und sagte, mach dich auf und miss den Tempel Gottes samt dem Altar und die, welche darin anbeten. Dieses Bild begegnet auch bereits im Alten Testament, das Bild von der Messrute, von der Vermessung des Tempels. Weiß jemand, in welchem Buch das sehr ausführlich beschrieben wird? Beim Propheten Hesekiel. Ja, aber besonders bei Hesekiel, Kapitel 40, folgende, eine Tempelmessung. Und man hat viel gerätselt, welcher Tempel hier gemeint sein könnte. Nun, ich denke, dass es der Tempel im tausendjährigen Reich ist. Und zwar ist das der Tempel, der in aller Herrlichkeit, in allen Einzelheiten hier gemessen wird. Ich kann das nicht alles vorlesen. Also ab Hesekiel 40, die ganzen weiteren Kapitel, wird das beschrieben. Und da heißt dann zum Beispiel in Hesekiel 40, Vers 3, und er brachte mich dorthin, zu dieser Stadt, und siehe, da war ein Mann, der sah aus, als wäre er aus Erz, und er hatte eine Schnur aus Leinen in der Hand und eine Messrute, und er stand im Tor. Dieser Tempel wird gemessen. Um den himmlischen Tempel kann es sich wohl noch nicht handeln, da Hesekiel nach Israel gebracht wurde, um diesen Tempel zu schauen. Auch nicht der Tempel Zerubabels und auch nicht der ewige Tempel, da dort Gott und das Lamm wohnen, sondern es ist höchstwahrscheinlich der irdische Tempel des tausendjährigen Reiches. Aber darauf möchte ich jetzt nicht ausführlicher eingehen. In Offenbarung 11 soll eben auch ein Tempel gemessen werden. Und diese Bedeutung, die hier vorherrscht, ist meines Erachtens die, die wir im Neuen Testament immer wieder finden. Der Tempel Gottes seid ihr, nämlich die Gläubigen, die Gemeinde. In eurem Leib, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und die Gemeinde insgesamt ist der Wohnort des Heiligen Geistes und kann auch als Tempel bezeichnet werden an verschiedenen Stellen im Neuen Testament. Das wird daran deutlich, an diesem Nachsatz, Tempel, Altar, wo die Versöhnung erfolgt ist, wo das an das Sühneopfer Jesu Christi gedacht wird, das ja vorgeschattet worden war durch Tieropfer im Alten Bund auf diesem Opferaltar. Aber dann heißt es in dem Nachsatz, und miss die, welche darin anbeten. Es geht vor allem um die Anbeter, die sollen gemessen werden, und gemessen ist in diesem Sinn, dass sie praktisch abgemessen werden im Sinne einer Zubereitung, eines Schutzes, einer Versiegelung. Ich verstehe das deshalb so, dass dieses Messen der wahren Anbeter, die nämlich Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten, gemäß Johannes 4, Vers 23 folgendem, dass die gemessen werden sollen, dass die in Sicherheit gebracht werden sollen, in diesen antichristlichen Auseinandersetzungen. Die wahren Anbeter sollen also abgemessen werden, versiegelt werden, um das mit Offenbarung 7 noch einmal aufzugreifen, wo ja von der Versiegelung der Erlösten die Rede ist. Und der Gegensatz dazu ist eben der Vorhof der Heiden, die auch dann Heiden bleiben werden und die nicht zu diesem wahren Tempel gehören und auch nicht in den himmlischen Tempel Gottes gelangen werden. In Vers 2 heißt es nämlich, aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden. Es war ja auch in Israel so, auch im herodianischen Tempel beispielsweise, dass es den Heiden, also den Unbeschnittenen, wie man auch dann sagte, den nichtjüdischen Nationen, bei Todesstrafe verwehrt war, in den innersten Tempelbezirk zu gehen. Sie durften sich nur im Vorhof aufhalten. Sie durften nicht in das Heiligtum und schon gar nicht ins Allerheiligste gehen. Da durfte nur der hohe Priester am Versöhnungstag hinein. Das war also bei Todesstrafe verboten. Und so ist auch hier noch einmal eine Trennung, eine Scheidung an diesem Bild des Tempels zwischen wahren Gläubigen, die versiegelt sind, und denen, die draußen sind, die keinen Zugang haben zum Heiligtum Gottes. Nur die wahren Anbeter dürfen herzukommen und sind wirklich gerettet. Den Vorhof also lass aus und miss ihn nicht. Diesen Vorhof der Heiden, der etwa in 2. Mose 38 ausführlicher beschrieben wird. In Epheser 2 wird nun auch beschrieben, dass im neuen Bund eben Israel und die Heidennationen dann versöhnt sind, wenn die Angehörigen aus beiden an den Herrn Jesus Christus glauben. Der Zaun der Feindschaft ist abgebrochen, da wo die wahren Anbeter sich vereinigen in der Verehrung unseres Herrn Jesus Christus. So dass also auch wir zu Israel im geistlichen Sinne gehören dürfen, wenn wir Jesus Christus im Glauben angenommen haben, den Messias Israels und den Retter der gesamten Welt. Das heißt derer, die zu ihm umgekehrt sind. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das gilt für die wahren Anbeter, die auch hier gemeint sind, die abgemessen werden, die versiegelt werden, damit sie nicht das Mahlzeichen des Tieres annehmen, damit sie nicht der Verführung verfallen und damit sie nicht verloren gehen. Und dieser Vorhof soll also nicht gemessen werden. Denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden und sie, nämlich die Heidenvölker, werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate lang. Das hat nun eine tiefgehende und sehr umfassende Bedeutung. Das würde allein eine Woche füllen, das alles jetzt auszulegen, was mit diesen 42 Monaten zu tun hat und dem Zertreten der heiligen Stadt. Ich möchte kurz Folgendes dazu sagen. Wir können das am besten verstehen von Lukas 21 her. Wir werden manche Stellen dazu ergänzend lesen, um das, was hier prophetisch so kurz gefasst ist, in Offenbarung 11 besser verstehen zu können. Denn die Heilige Schrift ist ja eine Einheit von Gott geoffenbart und deshalb legt sich die Heilige Schrift mit der Heiligen Schrift aus. In Lukas 21 lesen wir von dieser Belagerung Jerusalems und eben dem Zertreten der heiligen Stadt Jerusalem. Ich lese ab Vers 20. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist, und wer in Jerusalem ist, der ziehe fort aus ihr. Und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in sie. Denn da sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Denn es wird große Not im Land sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Ja, eine Stelle, die eine vielfältige und unterschiedliche Deutung erfahren hat. Wann ist das erfüllt? Hat es sich schon erfüllt? Wird es sich noch erfüllen? Ich verstehe Prophetie so, dass diesen Boten Gottes eine Schau geschenkt wurde in die Zukunft. Und da sieht man, wie wenn man auf einem Berg steht, die Bergspitzen, die weiter vorne liegen, aber in die Täler kann man nicht hineinschauen. Man kann also nicht genau sagen, wie viele Zeiträume dazwischen liegen, zwischen verschiedenen Erfüllungsabschnitten. Und so gibt es gerade auch in der Endzeitrede unseres Herrn Jesus in Lukas 21, Matthäus 24 und Markus 13 Erfüllungsräume in verschiedenen Epochen. Das heißt, im ersten Jahrhundert hat sich manches erfüllt, aber es wird sich auch in verschiedenen Zeiten noch manches weitere erfüllen und vor allem auch in der Endzeit. wird manches sich erfüllen, sogar solches, was im ersten Jahrhundert auch schon in ähnlicher Weise eingetroffen ist. Nämlich gerade das, was wir gelesen haben, 70 nach Christus wurde Jerusalem wirklich belagert, monatelang von den Römern, bis es schließlich ausgehungert war und erobert werden konnte. Und dann wurde auch der Tempel bis auf den letzten Stein geschliffen, ist nichts mehr übrig. Die Klagemauer ist ja kein Teil des Tempels, sondern der äußersten Umgebungsmauer, was da noch übrig ist. Ist also wirklich die Prophezeiung unseres Herrn Jesus eingetroffen in Matthäus 24, Vers 4. Und hier Jerusalem wurde dann auch zertreten von den Heiden. Die Römer haben die Stadt sogar umbenannt in Aelia Capitolina, sodass nichts mehr an Jerusalem erinnern sollte, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Bis, ja, der Herr bald kommt und bis auch Israel wieder eine Heilsbedeutung bekommen wird. Aber keine Erlösung ohne Jesus Christus. Für Israeliten gilt genauso, Jesus ist der einzige Weg zur Rettung. Aber das hat sich erfüllt, bereits im ersten Jahrhundert und dann vollends nach dem Bar Kochba-Aufstand, dass die Juden in alle Länder verschleppt wurden, zerstreut wurden, viele Tausende, Hunderttausende gefallen sind durch die Schärfe des Schwertes und die anderen weggeführt unter alle Heiden, wie es hier in Lukas 21, Vers 24 heißt, und wirklich buchstäblich zertreten diese Stadt, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Heute ist sie wieder aufgebaut, aber auch noch nicht wirklich in der Hand, ganz in der Hand Israels und hoch umstritten, das heißt heißest umkämpfte Pflaster der Erde, kann man sagen, diese Stadt Jerusalem und da insbesondere der Tempelplatz. Zurzeit steht ja ein islamisches sogenanntes Heiligtum darauf, aber nicht der wahre Tempel Gottes, zumal ja im Neuen Bund der wahre Tempel Gottes die Gläubigen sind. Ja, der Tempel Gottes, der seid ihr. Ob wieder ein buchstäblicher Tempel gebaut wird, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich habe ja erwähnt, Hesekiel 40 deuten viele Ausleger eben auf das tausendjährige Reich, das in der Zukunft gesehen wird. Nun, diese 42 Monate, das hat übrigens einen Anklang an die Zeit der Makkabäeraufstände, als nämlich der Diktator Antiochus Epiphanes IV. Auch schon Jerusalem erobert hatte und den Tempel geschändet hatte, indem er ein Schwein auf dem Altar hatte opfern lassen, ein schrecklicher Frevel. Und das ging so 167 bis 164 vor Christus, genau eben diese 3,5 Jahre, die von daher auch schon eine Vorschattung hatten im Alten Testament. Und so wurde dann dieser Antiochus Epiphanes besiegt durch die Makkabäeraufstände und die Juden selber hatten also viele Jahrzehnte die Oberhand in Jerusalem, bis dann die Römer ihnen diese eigene Herrschaft wieder abgenommen hatten. Die 70 Jahrwochen, dazu auch noch ein Wort. Das ist ja in Daniel 9 ausführlich beschrieben. Wir hatten das auch schon mal gelesen, deshalb möchte ich es nicht wiederholen. Die Frage stellt sich aber, wann diese 70 Jahrwochen zu laufen beginnen, wann die anfangen. Es gibt ja verschiedene Deutungen auch da. Zum Beispiel sagen die einen, hätte begonnen beim Erlass des Kyros im Jahre 538 vor Christus. Aber dieser Erlass des Kyros, des Perserkönigs, bezieht sich ausdrücklich nur auf den Tempelbau. Esra 1, Vers 1 bis 3 und 2. Chronika 36, Vers 22 folgender. Auch die Verordnungen des Darius und Artaxerxes in Esra 6 und 7 beziehen sich nur auf den Wiederaufbau des Tempels und nicht der Stadt Jerusalem. Das einzige Edikt, in dem auch der Wiederaufbau der Stadt Jerusalem in diesem Zeitraum zur Sprache kommt, ist Nehemia 2, Vers 1 bis 8, wo der persische König Artaxerxes seinem Mundschenke Nehemia, der so betrübt ist, weil er trauert über die untergegangene Stadt Jerusalem, den Auftrag erteilt und die Genehmigung gibt, diese Stadt wieder aufzubauen. Und das hat begonnen im Jahre 445 vor Christus. 445 vor Christus, da haben diese 70 Jahrwochen zu laufen begonnen und die 69 Jahrwochen haben geendet mit der Kreuzigung Jesu Christi. Man kann das nachrechnen, 33 nach Christus, bis der Gesalbte ausgerottet wird. Daniel 9. Also eine ganz genaue prophetische Erfüllung. Aber die 70. Jahrwoche steht noch aus und die wird eben sein, wenn der Verwüster auftritt, dieser antichristliche Fürst nach Daniel 9. Und das geschieht am Ende, bevor Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt und alle ihn sehen. Auch die, die ihn abgelehnt haben, müssen ihn dann sehen. 42 Monate sind 3,5 Jahre oder 1260 Tage. Und da diese Zahlenangaben sind in drei verschiedenen Zeitzählweisen, Jahre, Monate, Tage, denke ich, dass diese Zahlen wörtlich zu nehmen sind. Ja, durchaus wörtlich, nicht symbolisch. Sonst würde das prophetische Wort uns das nicht eben in drei verschiedenen Zählweisen ausdrücklich nennen. Ja, ausdrücklich. Sind ja manche Zahlen symbolisch, aber wenn es so genau genannt wird, dann ist es ein klarer Hinweis, das sollt ihr wörtlich nehmen und nicht in irgendwelche Jahrtausende ummünzen, wie es verschiedene Sekten und so weiter getan haben. Gerade auch im Buch Daniel. Da kommt man dann auf ganz falsche Zeitberechnungen, zumal wir Zeit und Stunde nicht wissen und auch nicht berechnen sollen, sagt der Herr in Matthäus 24. Ja, und ich persönlich denke eben, dass diese hier genannten 42 Monate sich auf die erste Hälfte der 70. Jahrwoche beziehen, nicht auf die zweite Hälfte, wie viele Ausleger meinen, weil nämlich, nachdem diese Zeugen hinaufgenommen worden sind, noch die Zornschalengerichte und all diese Dinge sich entfalten. Da braucht es ja auch noch Zeit. Ja? Und diese antichristliche Herrschaft breitet sich dann erst recht aus. Nachdem diese Zeugen hinweggenommen sind, dann hat der Antichrist noch mehr freie Hand. Und dann kommen aber auch die Gerichte Gottes in ihrer Fülle und zerstörerischen Kraft über diese Erde herein. So liegt also dieses Kapitel 11, diese Hinwegnahme und Himmelfahrt der zwei Zeugen, von der wir gleich noch hören werden, vermutlich in der Mitte dieser 70. Jahrwoche, genauso wie die siebte Posaune mit der Entrückung der Gemeinde. Darauf dann komme ich morgen früh ausführlicher zu sprechen. Ja, nun Vers 3. Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Jahre lang bekleidet mit Sacktuch. Eben in dieser ersten Hälfte der letzten danielischen Jahrwoche, die ersten 3,5 Jahre bis zur Mitte, werden sie weissagen und das Wort Gottes weitersagen in diese dunkle Zeit hinein, wo der Antichrist schon begonnen hat, seine Herrschaft aufzurichten. Und sie werden viele noch zur Umkehr rufen. Es ist sehr gnädig vom Herrn, dass er immer wieder solche Boten schickt und immer wieder Gnadenzeit schenkt für solche, die es noch hören können und die es hören wollen. Auch heute redet er durch seine Boten. Warum eigentlich zwei Zeugen? Hier steht ja zwei Zeugen. Als der Herr Jesus zum ersten Mal kam, ging ein Zeuge voraus. Und das war Johannes der Täufer, der kam im Geist und in der Macht des Propheten Elia, Lukas 1, Vers 17. Wenn Jesus wiederkommt, gehen zwei Zeugen voraus bei der zweiten Ankunft. Ja, und auch wieder vermutlich dieser Elia und noch ein zweiter. Wir gehen gleich noch drauf ein. Zwei Zeugen, weil es heißt nämlich in 5. Mose 19, Vers 15, dass etwas nicht gültig sein soll, wenn es nur einer bezeugt, vor allem wenn es eben um die Schuld geht, wenn jemand verurteilt werden sollte wegen Schuld. Es soll auf den Hinweis von zwei oder drei Zeugen hin gültig sein. Übrigens, als der Herr Jesus zum ersten Mal kam, gab es natürlich auch noch weitere Zeugen, aber Johannes der Täufer war der unmittelbare Vorgänger, der nicht wert war, ihm die Riemen seiner Schuhe zu lösen. Aber Gott selber hat von seinem Sohn gezeugt. Der Herr Jesus sagt ja ausdrücklich im Johannesevangelium, wer alles für ihn zeugt. Seine Worte, seine Taten, der Vater im Himmel, das Wasser und das Blut, 1. Johannesbrief und viele andere Zeugnisse, die es auch im ersten Kommen schon gab. Aber hier diese menschlichen zwei Zeugen, und ich denke, es sind zwei Personen, nicht einfach nur Gruppen oder Ähnliches, wie manche Ausleger meinen, sondern wirklich zwei Personen, die Gott schickt, so wie die Propheten im Alten und im Neuen Bund, im Alten und Neuen Testament. Sacktuch tragen sie. Sacktuch ist ein Zeichen der Buße und der Trauer. Das ist uns ganz bekannt aus dem Alten Testament, wo die Propheten auch Sacktuch angezogen haben, wenn sie ausdrücken wollten, welche Schuld vorliegt und wie traurig Gott darüber ist, haben sie dann symbolisch solche traurigen Gewänder angezogen. Sogar auch ein König hat das getan, nämlich der König Hiskia. Als er hörte, dass König Sanherib von Assyrien heranmarschiert sei, um Israel zu erobern, da hat er Buße getan, hat Sacktuch angezogen. Das ist in 2. Könige 19, Vers 1 beschrieben, diese Umkehr eines israelitischen Königs, wo er Trauerkleidung angezogen hat. Und sie tragen Sacktuch als Zeichen dessen, Gott trauert über diese Entwicklung, dass die Bosheit der Menschen jetzt so ausgereift ist, dass sie dem Antichristen und seinem falschen Propheten an die Macht geholfen haben, dass sie sich vereinigt haben zu einer Menschheit ohne Gott, eine Welt, eine Religion, aber nicht Jesus als der einzige Weg. So sind ja auch die Parolen heute schon, und es geht mit Riesenschritten darauf zu. Auch heute sollten wir Sacktuch tragen über viele Entwicklungen in der nichtchristlichen und leider auch in der christlichen Welt. Vielleicht auch über uns selber. Auch jeder von uns ist immer wieder eingeladen, Buße zu tun und von falschen Wegen umzukehren. Ja, und diese zwei Zeugen werden jetzt immer mehr identifiziert. Es gibt jetzt immer mehr Hinweise, um wen es sich dabei handeln könnte. Wobei ich mich nicht jetzt auf das Allerletzte festlegen lassen möchte. Ja, wir sollten immer in der prophetischen Auslegung auch offen bleiben für andere Möglichkeiten der Erfüllung. Das ist ganz klar. Diese Demut sollten wir haben in der Auslegung des prophetischen Wortes, dass wir unsere Meinung jetzt nicht so verabsolutieren, dass wir dem Bruder oder der Schwester, die das anders sehen, den wahren Glauben absprechen. Das gibt es ja leider auch manchmal im christlichen Bereich. In den heilsentscheidenden Fragen sollten wir einig sein, aber in Fragen, die jetzt nicht so heilsentscheidend sind, wie etwa die Identität dieser zwei Zeugen. Ja, es ist sicherlich nicht heilsentscheidend für unsere Erlösung, aber da sollten wir auch einen gewissen Interpretationsspielraum lassen. Und doch denke ich persönlich, dass es hier deutliche Hinweise gibt, wer diese zwei Zeugen sein könnten. Zunächst einmal wird gesagt, das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Bei welchem Propheten im Alten Testament kommen denn diese zwei Ölbäume und zwei Leuchter vor? Sahaja, ja, ich sehe, hier sind lauter Spezialisten. Da brauche ich auch gar nichts mehr erklären, ihr wisst das ja alles schon. Freue ich mich, wenn ihr es bestätigt. Und wenn ich was Falsches sagen sollte, dürft ihr mich auch gern korrigieren. Die Freiheit haben wir als Geschwister, gerade bei diesen schwierigen prophetischen Texten. Aber Sahaja, haben Sie immer ein Zeichen hier reingemacht? Ja, ich habe es auch schon gefunden. In Sahaja 4 wird das beschrieben. Sahaja 4, ab Vers 1, ich lese jetzt nicht alles vor. Und zwar heißt in Vers 2, ich sprach, ich sehe und siehe ein Leuchter ganz aus Gold und sein Ölgefäß oben darauf und seine 7 Lampen darin. Und 7 Gießrohre zu den 7 Lampen, die oben auf ihm sind. Und 2 Ölbäume dabei. Einer zur Rechten des Ölgefäßes, der andere zur Linken. Nachher ist dann auch noch die Rede in Vers 10 von einem Senkblei in der Hand Zerubabels, wo auch wieder abgemessen wird. Ja, dieses Messen der Erlösten. Wer gehört dazu und wer nicht? Gewogen und zu leicht gefunden oder richtig gewogen worden und dem Herrn gedient, das sind alles solche Fragen. Beim Propheten Daniel finden wir das mit dem zu leicht befunden und nicht in dem Maß, also Maßeinheiten des Gewichts und der Geometrie finden sich immer wieder hier, wo auch die Gemeinde gemessen wird, wer dazugehört und wer nicht. Gott nimmt es da auch sehr genau. Und dann ab Vers 11, Sacharja 4 ab Vers 11, da wird dann erklärt, wer diese zwei Ölbäume sind. Und ich ergriff das Wort und sprach zu ihm, was sind das für zwei Ölbäume zur rechten und zur linken des Leuchters? Und ich ergriff wiederum das Wort und sprach zu ihm, was bedeuten die beiden Ölbaumzweige zur Seite der beiden goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl fließt? Er sprach zu mir, weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich antwortete, nein, mein Herr. Da sprach er, das sind die beiden Söhne des Öls, die vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen. Die beiden Söhne des Öls. Messianische Bezeichnungen sind das letztendlich. Und zwar als Vorläufer des Messias, der wiederkommt in Herrlichkeit. Die beiden Olivenbäume repräsentieren für israelitische Ohren das Königs- und das Priesteramt in Israel. Und zur Zeit von Sacharja waren das namentlich der König Zerubabel und der hohe Priester Jeschua, die eben zum Tempelbau beauftragt worden waren. König und hoher Priester, und diese zwei Ämter vereinigt auch in sich der Messias und dazu noch das prophetische Amt. König, Priester und Prophet, unser Herr Jesus Christus. Der König Zerubabel, der Priester Jeschua und der Prophet Elia, der Priester aber auch Mose. Ja, es lässt sich nicht jetzt nur auf eine Person des Alten Testaments begrenzen. Und ich denke auch persönlich, dass es sich um zwei Propheten handelt, die auftreten zu der Zeit, die aber gewisse Eigenschaften alttestamentlicher Propheten in sich vereinigen. Zum Beispiel den Wiederaufbau, der dann kommt nach dieser Zerstörung, die Gott über die Welt bringen muss. Tausendjähriges Reich und dann himmlisches Jerusalem. Es wird ein neues Reich aufgerichtet werden vom Herrn, nachdem der Antichrist und sein falscher Prophet gerichtet sind. Der König Zerubabel, das hohe Priestertum, Jesus als der wahre hohe Priester, der sich selber geopfert hat für uns. Der ganze Hebräerbrief spricht davon. Er hat das vollkommene und für alle Zeiten gültige Opfer gebracht. Und Elia, der wahre Prophet, der gegen jeden Götzendienst Opposition gemacht hat, der die Baalspriester hat töten lassen, der ja den wahren Gottesdienst wieder eingeführt hat, auch unter schwerer Verfolgung und Bedrängnis und Anfechtung. Aber gehen wir einmal weiter. Wir haben jetzt einen Blick auf die Ölbaumzweige geworfen, eine eindeutige Anspielung auf den Propheten Sacharja. Und das war eben aus Sacharja 4 nachzulesen. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Und diese haben Macht, wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor. Feuer symbolisiert Macht. Auch das Wort Gottes wird bezeichnet als ein Feuer und als ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Im Alten Testament ist nicht mein Wort wie ein Feuer, heißt es auch. Sie werden kämpfen mit dem Wort Gottes, aber es könnte sich auch um buchstäbliches Feuer handeln. Wir wissen auch, dass Elia betete und Gott ließ Feuer vom Himmel fallen. Und wir wissen aber auch, dass der falsche Prophet Feuerwunder tun wird. Offenbarung 13 spricht davon. Ja, der kann auch Feuer vom Himmel fallen lassen. Satan als Affe Gottes ahmt alles nach, fast alles, was Gott tut. Er kann nicht alles machen, er kann zum Beispiel keine Toten auferwecken. Und bei den ägyptischen Plagen konnte Satan durch die Zauberpriester am Hof des Pharao nur einen Teil dieser Wunder Gottes nachahmen. Aber dann war die Grenze, ich glaube ab der dritten Plage, ja, ging es dann nicht mehr weiter. Die Mücken konnten die Zauberer nicht imitieren. Bei den Fröschen ging es noch und beim Wasser zu Blut auch noch. Wobei sie aber die Plagen noch verschlimmert hatten, die Zauberer. Wollten beweisen, dass sie es genauso können, haben aber nicht das Wasser geheilt, sondern auch so ein Blutwunder auf irgendeine magische Weise getan. Der Teufel ist der Affe Gottes, aber er kann nicht wirklich Tode auferwecken und nicht wirklich Gutes tun, nur scheinbar. Und letztendlich ist es Finsternis und Versklavung. Feuer, Macht, Wort Gottes. und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, muss er so getötet werden. Wir sehen also, diese zwei Zeugen haben Macht von Gott bekommen über ihre Feinde. Und erst als Gott es zulässt, können und dürfen sie getötet werden. Das kommt noch. Aber es ist dann ein umso größeres Wunder, wenn sie auferstehen. Genauso wie es beim Herrn Jesus war. Er hat es auch zugelassen, dass sie ihn gefangen nahmen. Er hätte sie mit einem Wort seines Mundes alle hinwegfegen können, die ihn gefangen nehmen wollten. Aber er hat es zugelassen, die Zeit war erfüllt. Er hat als der gehorsame Sohn den Kelch ausgetrunken und ist ans Kreuz gegangen, um uns zu erlösen. Und das ist der größte Sieg. Im Tod hat er den Sieg errungen, hat er der Schlange den Kopf zertreten. Und so lässt Gott auch den Tod dieser zwei Zeugen als Vorangänger des wiederkommenden Herrn Jesus Christus zu. Aber die Auferstehung ist dann der umso größere Triumph. Und nun aber, bevor wir zu dieser Auferstehung oder Himmelfahrt der zwei Zeugen kommen, noch zwei Kennzeichen, die auch darauf hinweisen, welche Personen des alten Bundes hier wieder auftreten. Also diese zwei Zeugen, so wie Lukas 1, Vers 17 sagt, treten nach meiner Sicht auf in dem Geist und in der Macht dieser alttestamentlichen Personen. Das muss nicht unbedingt heißen, dass sie sich da wieder verkörpern, wie es manche vielleicht sehen würden, etwa sogar im Sinne einer fernöstlichen Reinkarnation, sondern dass sie von Gott diese Vollmacht bekommen haben, die auch ein Mose hatte, die ein Elia hatte, die einen Zerubabel hatte und die einen Jeshua hatte. Ja, das sind ja die Beispiele, die jetzt hier genannt werden. Und zwar wird hier ganz klar gesagt, diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Wer hatte eben im alten Bund diese Vollmacht, den Himmel zu verschließen? Für 3 Jahre lang, auch diese Zeit ungefähr, Elia, der Prophet Elia. Und zwar wird das beschrieben in 1. Könige 17, Vers 1. 1. Könige 17, Vers 1. Ja, ich habe mir jetzt da kein Zeichen reingelegt, aber ich denke, wir haben es gleich. Es war ja der gottlose König Ahab, der diese Baalspriesterin Isabel geheiratet hatte und den Götzendienst in Israel in einer noch nie dagewesenen Weise eingeführt hatte. Und dann heißt es in Vers 1, und Elia, der Tisbiter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Und so geschah es. Was Gott gebietet, das geschieht. Ein deutlicher Hinweis auf Elia. Einer der Zeugen tritt auf in der Macht und im Geiste des Elia. Und der andere Zeuge im Geist und in der Macht des Mose, denn es heißt jetzt, das heißt, beide haben beide Vollmachten hier, ich möchte es genau sagen. Ja, beide haben beide, es heißt nämlich, sie haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, und sie haben Vollmacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Wenn jetzt heute so ein Mensch auftritt und sagt, ich bin einer von den zwei Zeugen, vor einigen Monaten haben uns zwei besucht, der eine war 95 Jahre alt, der andere 35, wir sind die zwei Zeugen, du musst bei uns mitmachen, ja, so kommen immer wieder Sektierer auch zu mir, seien wir wachsam, das nimmt heute überhand. Es schrieb mir auch eine Frau aus der Schweiz, sie sei das Sonnenweib nach Offenbarung 12, ja, also dieser Größenwahn unter solchen, die sich Christen nennen, ist unbeschreiblich. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und viele verführen. Fallen wir nicht darauf herein, seien wir wirklich wachsam und nüchtern. Dann können wir solche Leute ja einmal fragen, hast du schon Wasser in Blut verwandelt? Ohne irgendwelche Tricks, ja, wirklich Wasser in Blut verwandelt. Und hast du geboten, es soll 3 Jahre nicht regnen? Dann werden sie sehr schnell zugeben müssen, naja, also das darf man nicht so wörtlich nehmen. Ja? Da kommt dann schnell dieses Argument. Aber das steht ganz klar hier, sie haben diese Macht, den Himmel zu verschließen und die Gewässer in Blut zu verwandeln. Elia und Mose hatten auch diese Macht und sie treten auf in deren Vollmacht. Das ist übrigens etwas Interessantes, was mir aufgefallen in diesem Zusammenhang. Elia und Mose sind ja auch aufgetreten bei der Verklärung Jesu. In Matthäus 17, Vers 3 sind gerade auch diese beiden dort erschienen. Ja, noch ein weiterer Hinweis, dass sie auch, wenn der Herr wiederkommt in seiner Lichtherrlichkeit, sie auch in diesem Zusammenhang auftreten werden. Ist mir also aufgefallen. Und auch, als Jesus gekreuzigt wurde, da rief er ja Eli, Eli, lama saftani. Und wir wissen ja, das heißt mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat stellvertretend unsere Gottverlassenheit auf sich genommen. Das soll das bedeuten. Aber die Umstehenden fragten, ruft der Elia, wird Elia kommen, um ihm zu helfen? Vielleicht war diese Frage gar nicht so sinnlos gedacht, sondern man hat wirklich mit der Wiederkunft des Elia gerechnet. Jemandem in seinem Geist und seiner Kraft. Und einer dieser zwei Zeugen oder beide haben vielleicht auch diese Vollmacht, dieses Elia. Also das sind solche Hinweise, wenn wir schon nach der Identität fragen. Aber ich denke, heilsentscheidend, wer das jetzt genau sein soll, diese zwei Zeugen, heilsentscheidend ist diese Frage nicht. Wenn es soweit ist und wenn wir es erleben sollten, diese Zeit der Trübsal, dann werden wir es auch erkennen, wenn dann zwei solche Bußprediger auftreten, dann werden wir erkennen, ja, das sind die, die dem Antichristen und seinem falschen Propheten widerstehen, so lange, wie Gott ihre Zeit bestimmt hat. Und dann aber geschieht etwas, wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, heißt es in Vers 7. Also wenn sie ihre Arbeit getan haben, Gott hat den Zeitpunkt genau geplant, dann wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Aber nur, weil Gott es zulässt. Gott könnte es auch verhindern, aber es ist so in Gottes Plan. Genauso wie die Kreuzigung seines Sohnes in seinem Heilsplan unabänderlich beschlossen war. Sie werden getötet und dann, Vers 8, ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinne Sodom und Ägypten heißt. Wenn der Satz hier enden würde, wäre es noch nicht so leicht zu deuten. Aber dann wird es eindeutig klar. Der Auslegungsschlüssel ist in der letzten Satzhälfte. Nämlich die Stadt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Welche Stadt kann das nur sein? Jerusalem. Die Stadt des Friedens, des Heils. Die Stadt des Shalom. Ja. In dieser Stadt ist der Friedensbringer, der Friedefürst gekreuzigt worden. Und hat dadurch Friede gebracht. Er ist unser Friede. Aber die Stadt selber ist in schwere Schuld gefallen. Ihre Einwohner, die gerufen haben, kreuzige ihn. Es ist trotzdem Schuld gewesen, dass sie ihn haben kreuzigen lassen. Sie haben zwar letztendlich Gottes Plan ausführen müssen auf diese Weise, aber dass sie es getan haben, auch Judas, eine schwierige Frage jetzt, ja, mit Judas. Aber das war trotzdem Schuld. Und Judas hat keinen Raum zur Buße gefunden. Sie haben den Unschuldigen töten lassen. Von den Menschen her gewesen war das Schuld, große Schuld. Obwohl es gleichzeitig Gottes souveräner Plan war. Und dann steht da auch etwas, was auch eine Erfüllung ist aus dem Alten Testament. Es gibt ja tausende erfüllte Prophezeiungen, ja, vom Alten im Neuen Bund und auch bis heute. Und dann heißt es nämlich, und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt, also Jerusalems, liegen, dieser Stadt, die im geistlichen Sinne Sodom und Ägypten heißt. Die Leichname liegen auf den Straßen Jerusalems. Und warum heißt Jerusalem hier Sodom? Sodom ist Sinnbild für Unzucht, ja, für Götzendienst auch. Alle Gottlosigkeiten und Sünden sind da gehäuft zusammengekommen. Und wie schrecklich, dass das auch über Jerusalem jetzt hier, die Stadt des Friedens, gesagt werden muss. Und dann noch Ägypten. Ägypten als Land mit Götzendienst, mit Sonnengottverehrung, mit Unterdrückung der Israeliten. Ägypten geradezu als Sinnbild satanischer Knechtung. Ein Name hier geworden für Jerusalem. Schrecklich und unfassbar. Aber doch verständlich, wenn wir sehen, dass dort der Herr gekreuzigt wurde, dass sie ihn nicht wollten. Sie wollten nicht, dass dieser über sie herrsche. Und diese Leichname der zwei Zeugen, die von Jesus zeugen gegen den Antichristen, sie liegen auf der Straße der Stadt. Hier erfüllt sich Psalm 79, Vers 1 bis 6. Lesen wir einmal diese Verse, um das zu sehen, wie sich hier auch Prophetie vom Alten Bund dann am Ende erfüllen wird. Da heißt es im Psalm 79, ein Psalm Asaphs: O Gott, es sind Heiden in dein Erbteil eingedrungen. Sie haben deinen heiligen Tempel verunreinigt und Jerusalem zu Trümmerhaufen gemacht. Haben wir heute auch schon gehört. Und jetzt kommt es: Sie haben die Leichname deiner Knechte den Vögeln des Himmels zur Speise gegeben, das Fleisch deiner Getreuen den wilden Tieren. Und das geschieht, wenn man sie nicht beerdigt, wenn man sie auf den Straßen liegen lässt. Sie haben ihr Blut vergossen wie Wasser rings um Jerusalem her und niemand hat sie begraben. Wir sind ein Hohn geworden für unsere Nachbarn, zu Spott und Schande denen, die uns umgeben. Wie lange, o Herr, willst du ewiglich zürnen, soll dein Eifer wie Feuer brennen? Gieße deinen Grimm über die Heiden aus, die dich nicht kennen, und über die Königreiche, die deinen Namen nicht anrufen. Und da sehe ich auch einen prophetischen Hinweis auf die Zornschalen gerichtet, die dann kommen werden, als Entfaltung der siebten Posaune. Die siebte Posaune, wir werden es morgen früh betrachten, hat ja zwei Entfaltungen. Eine Entfaltung zum Heil für die Gemeinde. Die Knechte bekommen endlich ihren Lohn, der schon so lange verheißen war, werden zum Herrn genommen werden, beim Ton der letzten Posaune, wie es in 1. Korinther 15 auch heißt, der siebten Posaune, verwandelt werden. Und die anderen, über die werden die Zornschalengerichte ausgegossen, über das Reich des Tieres, insbesondere über die, die das Mahlzeichen des Antichristen angenommen haben, nach Offenbarung 13. Die Leichname liegen auf der Straße, zur Schau gestellt werden sie, seinen Spott treibt man darüber, denn sie haben ja auch die gottlosen Menschen gequält. Und jetzt übt die gottlose Welt Rache. Wir wollten die nicht, genauso wenig wie wir Jesus wollten. Der hat uns zwar nicht gequält, aber er hat uns doch Forderungen da vor Augen gemalt, die wir nicht wollen. Wir wollen frei sein, wir wollen Satan dienen, da ist immer Spaß in der Hölle. So stellt sich ja der Mensch heute vor. Aber das ist der allergrößte Betrug und die Lüge Satans. Das wissen wir auch aus der Heiligen Schrift. Sie werden also auf den Straßen der großen Stadt liegen und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen, 3,5 Tage lang, und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Wie ist es möglich, dass die ganzen Völker sie sehen? Nun, bei der heutigen Technik ist das überhaupt keine Kunst mehr. Wir haben heute Satellitenübertragungen. Wir können sogar Hologramme erzeugen, also Menschen in filmen und in ein anderes Land projizieren und dann wird per Satellit diese Figur dort erzeugt, wie wenn sie jetzt vor Ihnen stehen würde. So wie wenn ich jetzt in Australien wäre, einen Vortrag halte und man macht ein Hologramm von mir. So, ihr könnt jetzt vielleicht nicht mehr unterscheiden in einigen Jahren, ob ich jetzt wirklich hier stehe oder nicht. Man hat das jetzt mit Prinz Charles zum Beispiel ausprobiert. Hat einen ganz anderen Erdteil projiziert und sie konnten nicht unterscheiden, ob das echt oder unecht war. Und so kann man also solche Bilder, plastischen 3D-Formatbilder, wie lebendige Figuren, die auch dann sprechen können, in alle möglichen Länder übertragen, durch menschliche Technik sogar schon. Ja? Und Satan kann ja noch viel mehr. Er kann das auch auf seine Weise tun. Dass es überall gesehen wird, eine Sensation im Fernsehen, jetzt sind sie beseitigt, jetzt kann endlich die Welteinheit entstehen, Friede, Harmonie, Toleranz, Einheit, ohne diese fundamentalistischen Störenfriede. Nicht? So wird es heißen, so heißt es auch heute schon. Und die religiösen Führer machen mit, sind sogar Wegbereiter dafür. Das wissen wir ja. 3,5 Tage lang werden diese Leichname zur Schau gestellt. Das ist ungefähr auch die Zeit, wo der Herr Jesus im Grabe war. Er ist dann am dritten Tage auferstanden. Sie werden 3,5 Tage lang verspottet werden, ausgestellt, zur Schau gestellt. Und die auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen. Da ist auch eine Parallele auffallend, was beim Tode oder bei der Kreuzigung Jesu geschehen ist. Haben sich da auch Feinde befreundet und einander Geschenke gemacht, die vorher sich nicht leiden konnten? Ja, wer war das denn? König Herodes und der Statthalter Pilatus. Und ab diesem Tag waren sie Freunde. Das ist interessant, ja? Die Welt, die Gott nicht kennen will, sie verbündet sich gegen die Gläubigen und gegen den Herrn selber und seine Boten. In Lukas 23, Vers 12 ist das nachzulesen. Herodes und Pilatus wurden Freunde im Zusammenhang mit der Kreuzigung unseres Herrn Jesus Christus. Und genauso hier, die Welt wird einander Geschenke machen. Aber, jetzt kommt die schon lange angekündigte Überraschung, Gott bleibt der Sieger. Und nach den 3,5 Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie und sie stellten sich auf ihre Füße. Und jetzt überfällt eine große Furcht die, welche sie sahen. Das ist doch nicht möglich. Sollten sie doch noch triumphieren? Sollten wir doch auf der falschen Seite sein? Aber Furcht überfällt sie. Das ist noch keine Bekehrung. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel, die zu ihnen sprach, nämlich zu den Zeugen, steigt hier herauf. Ja, der Herr nimmt sie zu sich. Sie haben ihren Auftrag erfüllt. Die Welt hat noch gesehen. Das war nicht das Ende. Sie sind auferstanden wie ihr Herr. Der Geist des Lebens kam in sie und sie werden zum Himmel erhöht. Sie werden zu Gott entrückt, aber sichtbar, sodass man es sehen kann. Es ist übrigens hier in der Vergangenheitsform beschrieben, aber das ist prophetische Vergangenheit. Ja, das wird sich natürlich in der Zukunft erfüllen. Das ist eine sprachliche Form, das auszudrücken in der Bibel. Da stiegen sie in der Wolke in den Himmel hinauf und ihre Feinde sahen sie. Die Wolke als Zeichen der Gegenwart Gottes. Und dann treten Zeichen auf, die auch bei der Kreuzigung des Herrn Jesus geschehen sind. Auch hier wieder eine Parallele. Und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben und der 10. Teil der Stadt fiel. Auch als der Herr Jesus gekreuzigt wurde, war ein großes Erdbeben und eine Finsternis, so wie die 9. ägyptische Plage. Die Finsternis. Hier jetzt ein Erdbeben. Und dann steht hier noch, es wurden in dem Erdbeben 7000 Menschen getötet. Diese Zahl möchte ich jetzt nicht weiter deuten. Bei Elia heißt es, es gab 7000, die ihre Knie nicht gebeugt hatten vor Baal. Dass hier nun 7000 getötet werden, ist vielleicht ein Gegenteil davon nun. Oder wie auch immer das zu verstehen ist, 7 ist an sich die Zahl Gottes. Vielleicht sind mit ihnen auch noch welche getötet worden, die auf ihrer Seite standen. Es mag sein, dass die dann auch mit ihnen gegangen sind. Andere werden dann entrückt, aber darüber möchte ich jetzt nicht weiter spekulieren. Jedenfalls im Zusammenhang mit diesem Erdbeben, das war so schlimm, dass es auch Tausende von Toten gibt, insbesondere eben in dieser Stadt Jerusalem. Und als das geschah, als diese großen Zeichen, und nicht nur Zeichen, sondern Erfüllungen geschahen, da wurden die übrigen Menschen, die das überlebten also, voll Furcht und, jetzt erstaunlich, gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Ja, ein Aufflackern von Hoffnung, vielleicht kommen doch noch einige zum Nachdenken, aber es heißt nichts weiter, es heißt nicht, sie taten Buße, sie bekehrten sich, sie wurden wiedergeboren durch den Geist Gottes. Und so gibt es auch heute oft Menschen, die geben Gott die Ehre, so aus einer allgemeinen Gottesfurcht heraus, wenn ein Krieg kommt, wenn ein Erdbeben ist, wenn irgendeine Krankheit ist. Aber es ist keine echte Bekehrung. Und ich sage, auch jedem halb bekehrt ist gar nicht bekehrt. Halb bekehrt ist ganz verloren. Es gibt nur eine ganze Bekehrung oder gar keine. Wer lau ist, den wird Gott ausspeien aus seinem Munde, so wie es in einem Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea heißt, wenn du doch heiß oder kalt wärst, weil du aber lau bist, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Auch ein Aufruf an uns, eine Anfrage an uns, sind wir heiß oder kalt oder sind wir lau zum Herrn Jesus? Ja, Gott die Ehre, immerhin kann man sagen, immerhin. Vielleicht sind manche dann auch durchgedrungen oder werden durchdringen zum Glauben. Das steht hier nicht. Wir wollen nicht drüber spekulieren. Aber wir sehen immer wieder Chancen zur Umkehr, Einladung zur Nachfolge des Herrn. Und dann heißt es noch abschließend, das zweite Wehe ist vorüber. Siehe, das dritte Wehe kommt schnell. Das erste Wehe war ja die fünfte Posaune. Das zweite Wehe die sechste. Und das dritte Wehe ist dann die siebte Posaune. Davon, so der Herr will und wir leben, werden wir dann morgen früh hören. Ich möchte nur mal zusammenfassend sagen, der Tempel wird abgemessen, die Gemeinde, es wird nochmal die Frage gestellt, wer gehört dazu und wer nicht, wer ist im Vorhof? Und auch die Frage an uns, an dich und mich, bist du im Vorhof oder bist du drinnen? Bist du außerhalb der Rettung oder innerhalb? Gehörst du dem Herrn Jesus oder noch dem Teufel? Die Frage stellt sich auch heute Abend. Lieben wir den Herrn oder sind wir noch draußen? Und zeugen wir von ihm, so wie diese zwei Zeugen es in einer Vollkommenheit tun werden, zeugen wir von ihm in all unserer Schwachheit und Unvollkommenheit, auch jetzt schon, und haben wir den Mut, nicht zu schweigen, auch wenn man uns verspottet und verfolgt. Und sind wir bereit, wenn der Herr uns zu sich ruft, so wie diese zwei Zeugen, wo ihr Zeitpunkt bestimmt war, da wurden sie getötet, da hat Gott es zugelassen, sind wir auch bereit, alles auf uns zu nehmen für den Herrn Jesus, der uns so geliebt hat, dass er für uns in den Tod gegangen ist. Ja, er hat uns so geliebt, dass er ans Kreuz ging. Für dich und mich. Amen. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, so danken wir dir, dass du auch deine zwei Zeugen senden wirst und dass sie ja auch noch diesen Mächten widerstehen werden, als große Lichter am Ende. Und Herr, bitten dich auch, dass auch wir Zeugen sind für deine Wahrheit und Liebe, kleine Lichtlein auch jetzt schon, Herr, und dass du uns gebrauchst in dieser dunkler werdenden Welt, alle, die dich kennen und lieben. Herr, und so schenke auch, dass diese Tage nicht vergebens waren, dass wir neu gestärkt auch in diese kommende Zeit gehen, wo es viel Dunkles auch gibt, Herr. Auch Freude in dir natürlich, aber auch viel Dunkles. Und wir wissen, dass du bald kommen wirst, Herr. Das erkennen wir an den Zeichen der Zeit. Lass uns wachsam bleiben. Lass uns auch andere auf dich hinweisen, dass auch sie noch gerettet werden. Amen.